Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Kurzfassung seine Zustimmung erklären und da erscheint man hier als Unterstützer mit in der Veröffentlichung. Wir haben zurzeit ungefähr 1000 Unterstützer und es wären eigentlich immer mehr. Nähere Informationen habe ich hier noch in ein Faltblatt, das sind allerdings nur Restbestände, aber Sie können sich im Anschluss auch bei mir noch informieren. Ich selbst bin Volkswirt in Rente, unterstütze diese Gruppe seit den 90er Jahren. Man kann nun fragen, wozu braucht Deutschland sowas? Wozu brauchen wir so eine Arbeitsgruppe, so ein Memorandum? Ich füge mal ein, es gibt auch auf europäischer Ebene sowas, da heißt es Euromemo-Gruppe. Aber jetzt zurück hier ins Land. Wie ist die Situation? Wir sehen nun seit Jahrzehnten einer starken Dominanz neoliberaler Positionen, nicht nur in der Wirtschaft, sondern in praktisch allen Lebensbereichen gegenüber, so in der Politik, in der Wissenschaft, in der Bildung oder auch in den Medien. Der Neoliberalismus, muss man sagen, ist im Alltagsbewusstsein der Menschen hierzulande ziemlich fest verankert. Neoliberalismus, im Gegensatz zum Liberalismus, den wir als was Gutes ansehen, Neoliberalismus ist hier zu verstehen als Tendenz zur Unterordnung aller Lebensbereiche unter die Logik des Marktes, man kann auch sagen unter das Diktat von Gewinn und Profit, sodass der Mensch immer mehr zum bloßen Funktionselement der Wirtschaft wird, wo doch umgekehrt die Wirtschaft eigentlich dem Menschen dienen sollte. Und wir meinen, das sollte man nicht weiter hinnehmen, besonders nicht angesichts der Tatsache, dass diese Politik, zuletzt durch Deregulierung der Finanzmärkte, dass diese Politik uns in die Krise getrieben hat und dass sie dank ihrer Ausrichtung immer wieder uns in krisenhafte Situationen bringen wird. Sie kennen den Ausspruch, der Markt wird es richten. Das ist praktisch die Denke, die dahinter steht. Eine kurze Zeit lang schien es so, als hätte sich der Neoliberalismus mit der Krise erledigt, doch die Politik ist zu den alten neoliberalen Konzepten zurückgekehrt. Exemplarisch dafür steht die Sparpolitik, die schwarze Null, auch diverse Privatisierungskonzepte. Und wir wollen mit unseren Memoranden dagegen steuern. Es soll eine Diskussionsgrundlage sein. Wir wollen so erstens eine Gegenöffentlichkeit befördern, um schließlich einen Paradigmenwandel zu erreichen, den wir für dringend nötig halten, und zeigen, dass es zur aktuell praktizierten Politik Alternativen gibt. Zweitens wollen wir die Gewerkschaften unterstützen und die sozialen Bewegungen unterstützen in ihrer Positionsfindung, dass sie eine wissenschaftliche Grundlage haben und wir sind da gut vernetzt, nicht nur in den beiden größten Gewerkschaften. Drittens muss ich betonen, wir wollen nicht einfach Unbehagen an den herrschenden Zuständen, sozialen Problemen formulieren, sondern wissenschaftlich begründete, praktikable Alternativen aufzeigen. Und praktikabel, das heißt die Machbarkeit, das heißt die Finanzierbarkeit immer auch nachweisen. Ein detailliertes Finanzierungskonzept ist deshalb immer auch Bestandteil unserer Memoranden. Wie gehen wir vor? Ausgangspunkt ist natürlich die Analyse der wirtschaftlichen Lage, aber mit durchaus eigenen Bewertungen. Bewertungen auch der Maßnahmen oder auch der Unterlassungen der Politik im Hinblick auf die zu erwartenden Folgen. Daraus resultieren dann eigene Vorstellungen zur richtigen Politik. Und dann ist es jetzt vielleicht höchste Zeit für ein Beispiel. Und das hat viel zu tun mit dem diesjährigen Schwerpunkt, nämlich Europapolitik. Das ist die extreme Fixierung der deutschen Wirtschaft auf den Export. Die Bundesrepublik feiert sich seit Jahren als Exportweltmeister, wie Sie wissen, und die Kanzlerin hat das auch zur politischen Leitlinie erhoben. Das Wirtschaftswachstum war auch tatsächlich jahrelang primär exportgetrieben. Zwar hat 2015 und 2016 die Binnennachfrage etwas stärker zugenommen, aber das ist kein Grund zur Entwarnung, denn auf den Wachstumsbeitrag des Außenhandels kommt es hier jetzt gar nicht an, weil der sogenannte Außenbeitrag, das ist das, was wir mehr exportieren, als wir importieren. Dieser Außenbeitrag stellt das Problem in seiner Höhe das Problem dar. Dieser Außenbeitrag, also was wir mehr exportieren, als wir importieren, erreichte 2016 wieder einen neuen Rekord mit knapp 242 Milliarden Euro. Wohlgemerkt, der Überschuss des Exports über den Import. Das sind 7,7% vom Bruttoinlandsprodukt. Das ist ein erheblicher Anteil und das ist aber kein Ausrutscher, weil das seit Jahren in dieser Größenordnung sich so zeigt, so passiert. Nun werden Sie sagen, ist das nicht gut? Sichert das nicht Arbeitsplätze? Ja, aber nur auf den ersten Blick, nur im Einzelfall. Es ist vielmehr hochproblematisch aus mehreren Gründen, die ich Ihnen darlegen möchte. Erstens ist diese Exportfixierung, die macht uns abhängig von der konjunkturellen Lage anderswo, auch von den Rüstungsanstrengungen anderswo. Sie wissen, Deutschland ist ein großer Rüstungsgüterexporteur. Diese Abhängigkeit bringt Risiken und Gefahren. Und zweitens muss man mal sich überlegen, der anhaltend hohe Überschuss bedeutet doch, es werden viel mehr Waren ins Ausland geschickt, als von dort bezogen werden. Wir konsumieren also im Inland viel weniger, als wir produzieren. Man könnte auch sagen, wir leben unter unseren Verhältnissen. Zusammengerechnet machen die Exportüberschüsse von 2000 bis 2016 über 2,5 Billionen Euro aus. Das entspricht dem gesamten Bruttoinlandsprodukt eines Jahres, des Jahres 2007. Das muss man sich mal überlegen. Drittens aber vor allem, die anhaltend hohen Überschüsse sind Störfaktor für den Welthandel, auch besonders innerhalb der Europäischen Union, innerhalb der Eurozone. Denn sie sind gleichzeitig die Importüberschüsse, also die Defizite der Handelspartner, die sich damit gegenüber dem Ausland verschulden. Dazu noch die Staatsverschuldung im Zuge der Bankenrettung. Das hat im Ergebnis besonders zur Krise in den südlichen Ländern geführt, die dort noch längst nicht überwunden ist. Ich erinnere an hohe Arbeitslosigkeit nach wie vor in Spanien, in Griechenland, hohe Jugendarbeitslosigkeit zum Beispiel. Diese Exportstrategie kann eine Zeit lang funktionieren, aber nicht auf Dauer und natürlich nicht für alle. Sie ist das unausgesprochene Germany First hier im Titel, das ich vorhin erwähnt habe, denn es ist schädlich für den europäischen Zusammenhalt. Die Krise der EU kann so nicht überwunden werden. Im letzten Memorandum haben wir das ausführlich beschrieben, am Beispiel Griechenland, das durch die im Nachgang der Krise verordnete Sparpolitik noch tiefer in die Krise getrieben wurde. So leidet das Ansehen Europas der europäischen Idee. Die Krise verschärft zu soziale Spannung, beschert populistischen und nationalistischen Tendenzen Zulauf. Deutschland wird für diese Politik auch rundum kritisiert, nicht nur von den Krisenländern, auch von der EU-Kommission, dem Internationalen Währungsfonds, der OECD, auch von den US-Regierungen, nicht bloß von Herrn Trump, sondern auch schon von Herrn Obama. Soll man nun den Export verbieten, amtlich einschränken? Bei Rüstungsgütern wäre ich dafür, aber der Ausweg ist zu sehen in der Rückkehr zum volkswirtschaftlichen Gleichgewicht, das heißt zu deutlicher Stärkung der Nachfrage im Inland. Das sichert doch dann auch wieder Arbeitsplätze. Bedenken wir aber Folgendes. Unsere Exporterfolge beruhen nicht nur auf der sogenannten deutschen Wertarbeit, sondern auch auf der im internationalen Vergleich niedrigen Entwicklung der Lohnstückkosten. Und das sichert letztlich einen Wettbewerbsvorteil. Eine OECD-Studie spricht von deutscher Wettbewerbsstärke durch moderate Personalkosten. Damit ist eigentlich schon alles gesagt. Die Exporterfolge sind also erkauft mit stagnierenden, über lange Zeit sogar sinkenden Reallöhnen. Man kann auch von Lohndumping sprechen. Das Ergebnis zeigt sich im Inland auch in der Verschiebung von den Arbeitseinkommen hin zu den Unternehmens- und Vermögenseinkommen. In der Statistik ist das sichtbar im Anteil der Bruttolöhne am Volkseinkommen. Der betrug 2016 nur 68,1% gegenüber 72% im Jahr 2000. Spiegelbildlich sind die Gewinn- und Vermögenseinkommen gestiegen. Das hört sich nach wenigen Prozentpunkten an. Das bedeutet aber in diesem Zeitraum einen Umfang von 1,2 Billionen Verschiebung der Einkommen weg von den Arbeitseinkommen hin zu den Vermögenseinkommen. Zwischen 1991 und 2014 haben die reichsten 10% 27% realen Nettoeinkommenszuwachs verbuchen können. Die untersten 10% nach Einkommensgruppen gerechnet haben dafür Verluste von minus 8% hinnehmen müssen. Insgesamt haben die untersten 40% Einkommensverluste hinnehmen müssen. Dahinter stehen die Verhältnisse am Arbeitsmarkt, Stichwort Agenda 2010. Schon in den vergangenen Jahren haben wir hier gezeigt, dass hinter dem sogenannten deutschen Jobwunder es sind tatsächlich mehr Leute in Beschäftigung, mehr Erwerbstätige als in den letzten Jahren. Wir haben jetzt mit 43 Millionen ein Spitzenwerk seit 1991, aber das wurde erkauft mit anhaltender, auch jetzt noch zunehmender Prekarisierung der Arbeitswelt. Es war zwar teilweise, gab es eine Abmilderung durch Einführung des Mindestlohns, aber insgesamt hat sich der Niedriglohnsektor ausgedehnt, im Ergebnis auf 20%. Tatsächlich kann man sagen, seit den Hartz-Reformen entstanden 4,5 Millionen neue Jobs. Das ist das sogenannte Jobwunder. Aber wenn Unternehmen Vollzeitjobs in Teilzeit- oder Minijobs aufspalten, gibt es mehr Arbeitsplätze. Und so entstanden in den letzten Jahren vor allem sehr viele Teilzeitjobs. Die Zahl der Vollbeschäftigten liegt dagegen noch unter dem Stand von 2002. Gleichzeitig verdreifachte sich die Zahl der in Leiharbeit Befindlichen auf 1 Million. Das sind alles Zustände am Arbeitsmarkt, die natürlich auf die Einkommen drücken und die praktisch hinter dem das sogenannte Jobwunder ausmachen. Es kommen dazu noch befristete Jobs. Es kommt die Teilzeit, auch unfreiwillige Teilzeit, die Werkverträge. Das Arbeitsvolumen hat sich in den letzten 20 Jahren nicht wesentlich erhöht. Das wäre ein Ausdruck des Jobwunders, wenn sich das Arbeitsvolumen und geleistete Stunden erhöht hätten. Dazu muss man sagen, mit über 2,5 Millionen Arbeitslosen müssen wir immer noch von Massenarbeitslosigkeit sprechen. Aber die wirkliche Unterbeschäftigung, wenn man an die nicht gemeldeten und an die in Maßnahmen geparkten denkt, ist noch höher. Sie wird mit 4,5 Millionen angesetzt und unter den Arbeitslosen ein hoher, beständiger Anteil von Langzeitarbeitslosen. Also die Agenda 2010-Politik hat tatsächlich zur Verschiebung der Einkommensverteilung geführt. Das schlägt sich noch drastischer in der Vermögensverteilung nieder, also weltweit, aber auch hier zu Hause. Stichwort, Sie kennen die Diskussion, die Schere zwischen Arm und Reich geht weiter auseinander. Da gab es vor ein paar Jahren einen Anstoß durch den Bestsellerautor Piketty. Das hat viel zur Diskussion beigetragen. Es hat sich der Papst positioniert. In Deutschland schlagen verschiedene Sozialverbände Alarm. Selbst die Bertelsmann Stiftung und der Bundesbankpräsident machen sich einschlägige Sorgen. Das Problem wird ziemlich breit diskutiert und zunehmend auch als Gefahr für die Gesellschaft als Ganzes verstanden. Nach Oxfam-Schätzung besitzen 10% der Deutschen 60% des Gesamtvermögens, darunter 1% 30% des gesamten Nettovermögens. Aber bei geschätzten 9,3 Billionen Euro Vermögen in Deutschland lebt jeder Fünfte in Armut und die Quote nimmt zu. Und in dieser anhaltenden Umverteilung von unten nach oben sehen wir die entscheidende ökonomische Ursache der Krise. Deswegen ist die Verteilungsfrage auch immer eine Konstante in unseren Memoranden. Die keynesianische Erklärung ist so, dass bei überproportionalen Zuwachs der Geldeinkommen oben anteilig weniger Einkommen für Konsum ausgegeben wird. Es fließt weniger in die Binnennachfrage, das führt zu Stagnation. Weiter, bei geringer Nachfrage wird weniger in die Realwirtschaft investiert. Es ergibt sich ein Teufelskreis. Und die Investitionen sind in der Tat mit 19% vom Bruttoinlandprodukt deutlich niedriger als noch in den 90er Jahren. Darunter die öffentlichen Investitionen mit 2,2% sind auf dem Tiefpunkt mit 2,2% der Wirtschaftsleistung. Und wenn die Renditeaussichten gering sind, helfen auch nicht niedrigste Kreditzinsen, mit denen die EZB hier versucht entgegenzusteuern. Deswegen fordern wir seit langem, bei der Verteilung muss man ansetzen. Bei der Verteilung, die Verteilung ist sozusagen der Schlüssel des Problems. Die Verhältnisse sind grundsätzlich zu ändern. Zum Beispiel durch mutige Tarifabschlüsse, durch Stärkung der Tarifsysteme, durch Überwindung prekärer Arbeitsverhältnisse, Aufstockung des Mindestlohns, der muss armutsfest gemacht werden. Auch eine Umverteilung der Arbeit durch kürzere Vollzeit, durch eine Verkürzung der Normarbeitszeit, der allgemeingültigen Arbeitszeit, muss wieder in die Diskussion. Es war mal von 30 Stunden die Rede, das muss wieder in die Debatte. Und wir brauchen eine Stärkung, nicht Aushöhlung der Sozialsysteme zur Überwindung der Arbeit. Wichtig ist dabei auf der Einnahmenseite die Herstellung von Steuergerechtigkeit. Herauskommen müssen mehr Mittel für den Erhalt und Aufbau der öffentlichen Infrastruktur. Es darf kein Ausweichen auf Privatisierung geben. Es gibt einen erheblichen Investitionsstau, man spricht von 200 Milliarden bis zum Jahr 2020. Das ist zu besichtigen an maroden Brücken, Straßen, Schienenwegen, Schulen, an fehlenden Kitas, auch feststellbar an der Verknappung bezahlbaren Wohnraumes. Die Bundesregierung hat es erkannt. Es braucht aber mehr Mittel, nicht nur für mehr Sicherheit, sondern auch für den Ausbau der Bildung, für Lehrkräfte und Bauten, für die Bewältigung der Flüchtlingskrise nach wie vor. Wir brauchen auch mehr Mittel für den Pflegebereich, für das Personal dort, für das Gesundheitswesen und für die Altersabsicherung. Auch angesichts der noch andauernden Flüchtlingskrise ist ein deutlich wahrnehmer Ausbau der Sozialsysteme vonnöten, möglichst abgestimmt auf europäischer Ebene. Das meinen wir mit dem eingangs angesprochenen Paradigmenwechsel. Ich mache hier einen Einschub. Es gibt eine letzte Meldung von diesen Tagen. Der fünfte sogenannte Glücksbericht der UNO, erstellt wurde aufgrund von Erhebungen zur Zufriedenheit in 155 Ländern, ist jetzt erschienen. Und es ist kein Zufall, dass dann Norwegen Platz 1 belegt und drei weitere skandinavische Länder auf den Plätzen 2 bis 5 sind und das fünfte skandinavische Land auf dem Platz 10, Deutschland auf Platz 16. Wenn man genau hinguckt, haben die Spitzenreiter hohe Zufriedenheitswerte in Bereichen wie soziale Fürsorge, Gesundheit, Freiheit, Einkommen, gute Regierungsführung. Und alle skandinavischen Länder haben die geringsten Einkommensunterschiede in der OECD. Natürlich geringer auch als etwa Deutschland. Ihr Wirtschaftsmodell gilt bekanntlich als nicht neoliberal dominiert. Stichwort Wohlfahrtsstaat. Wir vertreten auch mit dem neuen Memorandum unser Programm, das wir als Zukunftsprogramm für sozial-ökologischen Umbau bezeichnen. Einige Punkte habe ich schon benannt. Es ist beziffert mit 100 Milliarden Euro jährlich. Das bedingt natürlich Maßnahmen auf der Einnahmeseite zur Sicherung der Einnahmen in erforderlichen Höhe. Kurz ein gerechtes Steuersystem, einschließlich Vermögenssteuer, Finanztransaktionssteuer, Erhöhung des Spitzensteuersatzes auf 53% wie bei Herrn Kohl, bei linearer Progression, Erhöhung der Körperschaftssteuer und wirksame Maßnahmen zur Steuervermeidung und so weiter. Außerdem muss das Dogma der schwarzen Null überwunden werden und die Kreditaufnahme möglich werden ohne Schuldenbremse. Angesichts der vielfältigen Herausforderungen für unsere Gesellschaft und die Menschheit meinen wir, es darf ein weiter so nicht gehen. Das entspricht auch dem Gefühl und der Erkenntnis vieler Menschen, die aber oft skeptisch sind, was die Möglichkeiten der Umsetzung angeht. Es kommt darauf an, dass ein Umdenken stattfindet, eben ein Paradigmenwechsel, und dass sich ausreichend politischer Wille zur Veränderung Bahn bricht, dieses Programm umzusetzen. Daran werden wir beständig arbeiten. Ich konnte hier nicht auf alle Punkte eingehen, die im Memorandum 2017 behandelt werden. Ich hoffe aber, Sie neugierig gemacht zu haben auf unser Memorandum. Und wenn Sie uns unterstützen wollen oder einfach nur mehr erfahren, nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Besuchen Sie auch den Stand Papyrossa von Papyrossa K302 in dieser Halle. Ich werde noch eine Weile für Sie da drüben, also hier außerhalb, zur Verfügung stehen, falls es noch Fragen gibt. Und ich werde dann anschließend auch noch am Stand von Papyrossa sein. Ich bedanke mich für Ihr Kommen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön. So.
Oh. Ja, hallo, ja, gut, passt. Ja, ja, das ist richtig, stimmt, ja. Okay, gut. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren, oder guten Tag, Entschuldigung. Ich muss zuerst den Autor, der heute das Buch Die Büchermacher vorgestellt hätte, entschuldigen. Er ist leider etwas bewegungseingeschränkt und deswegen haben wir entschieden, dass ich seinen Part übernehme. Mein Name ist André Förster, ich bin der Verleger und der Inhaber des Quintus Verlages und stelle Ihnen hier den Band von Klaus Walter, Die Büchermacher, von Verlegern und ihren Verlagen vor. Klaus Walter war jahrzehntelang Lektor im Mitteldeutschen Verlag und dann Leiter des Buchverlages der Chemnitzer Freien Presse, also des Chemnitzer Verlages, und ist ein Insider, was Verlage und Verlagsgeschichten anbelangt. Und er hat sich hier mit diesem Buch einer besonderen Gattung oder Kategorie von Verlegern gewidmet, nämlich oder verschrieben, nämlich den sogenannten Kulturverlegern. Verleger, die Bücher als Gesamtkunstwerke gedacht haben und denken, denen es nicht nur darauf ankommt, sozusagen merkantil ökonomisch Bücher zu verlegen, sondern eben auch auf eine schöne Ausstattung, eine gute Gestaltung zu achten. Und diese Kategorie von Verleger ist im Prinzip erst aufgekommen im späten 19. Jahrhundert, als die Bücher auch zur Massenware werden konnten und sich quasi die Verlagsbranche diversifiziert hat. Es nimmt nicht Wunder, dass das Buch auch mit Samuel Fischer beginnt. Es tauchen dann Namen auf, die heute noch bekannt sind, aber deren, sagen wir mal, Verleger oder deren Verlagsprodukte einem heute vielleicht nicht mehr so viel sagen. Albert Langen zum Beispiel, Langen Müller, kennen Sie sicherlich, oder auch Karl Dietz, Ernst Heimeran, weniger bekannt, aber Siegfried Unselt spielt auch eine Rolle. Und das Buch schließt ab mit Elmar Faber und Hans Marquardt und Konrad Reich, drei Verlegern, die von Klaus Walter als die Gentleman-Verleger der DDR bezeichnet werden. Allein die Erwähnung dieser drei Namen zeigt auch, es sind Personen oder Verlegerfiguren, mit denen Klaus Walter selbst auch zu tun hatte, ob als Autor oder als Verlegerkollege. Das ist auch das Besondere dieses Buches, dass hier eben auch persönliche Eindrücke auch zum Tragen kommen. Und ich will jetzt gar nicht noch länger einen längeren Vorspann Ihnen bieten, sondern einfach mal eine Passage vorlesen über einen Verleger, der wie wenige andere für die Brüche, auch die historischen Brüche des 20. Jahrhunderts steht. Auch für die Anpassungsleistungen, die auch Verleger zuweilen zu vollbringen hatten in unterschiedlichen Systemen. Es geht um den Greifen Verlag und Karl Dietz, den Verleger des Greifen Verlages. Ich habe, das will ich persönlich noch vorausschicken, noch in Erinnerung, wie vor 5-6 Jahren nochmal ein leider kläglicher Versuch gestartet wurde, den Greifen Verlag zu reanimieren. Also es war dann irgendwie ein Jahr lang eine Präsenz hier in Leipzig zu sehen und dann war 2008, 2009 war das, glaube ich, so, dann nach einem Jahr war es schon wieder vorbei. Also der Greifen Verlag ist eben auch einer der Verlage, die durch die Wende untergegangen sind, aber der eben aufgrund seiner Geschichte auf jeden Fall einen festen Bestand oder einen festen Stand in der deutschen Verlagsgeschichte hat. Also, Karl Dietz sitzt auf allen Stühlen. Weshalb diese Geschichte hier erzählt wird, dafür gibt es mehrere Gründe. Zunächst, der Greifen Verlag war mir über ein Vierteljahrhundert ein Stück verlegerischer Heimat, obwohl ich damals nur wenig über seine Anfänge wusste. Als ich dem Gründer und langjährigen Besitzer des Verlages erstmals begegnete, brummte er etwas von den Anfängen des Unternehmens im Erzgebirge. Er befragte mich nach einigen Personen, die ich in der Mehrzahl nicht kannte. Nur der Name Friedrich Emil Kraus, der im erzgebirgischen Schwarzenberg Deutschlands größte Fabrik für Waschmaschinen aufgebaut hatte, aber auch an einer ganzen Reihe kultureller Unternehmungen mitwirkte, war mir nicht unbekannt. Und auch von Krausens
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.